Die Saison 2025 steht kurz bevor und McLaren und Williams waren die ersten beiden Teams, die ihre Autos schon vor der riesengroßen Formel-1-Sause in der O2 Arena am Dienstag vorgestellt haben. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Was kann man über den neuen McLaren schon sagen und was kann man über den neuen Williams sagen und was haben vor allem die Teamchefs, die Fahrer und alle, die da beteiligt waren, so vom Stapel gelassen? Da gibt es einige interessante Aussagen, Dave. Wir schauen mal ganz genau drauf.
Schauen wir mal, was wir dazu sagen. Auf geht's.
Jo, also so langsam nimmt es wirklich Fahrt auf. Wir freuen uns, denke ich, alle auf das große Mega-Event in der O2 Arena am Dienstag in London, wenn alle Teams die Lackierungen erstmals zeigen für die kommende Saison. Wenn auch Lewis Hamilton seinen ersten offiziellen öffentlichen Auftritt mit Ferrari hat und ganz viel mehr. Die Rookies werden alle auf der Bühne sein und so weiter und so fort. Aber erstmal dürften wir uns jetzt freuen über einmal den Überraschungslaunch vom neuen McLaren MCL39. Und da hat sich einiges getan. Also die haben sich nicht ausgeruht, Dave. Und dann reden wir auch gleich über den neuen Williams. Beide Autos waren auch schon auf der Strecke im sogenannten Shakeout Run. Das mit Medientag auch kombiniert. Es gibt ja zwei Medientage, die jedes Team in dieser Saison sozusagen festsetzen darf, wo man dann filmen kann, wo man sich präsentieren kann und dann macht man gleich Nägel mit Köpfen, haben sich zumindest diese beiden Teams gedacht und präsentiert gleich mal das neue Auto. Bei Williams war es eine Übergangslackierung sozusagen, die hochoffizielle, die darf man ja noch nicht zeigen, die ist reserviert für den Dienstag für das große Event und bei McLaren war es eben auch eine, so eine Stealth-Lackierung sozusagen, die
war
sogar noch einen
cool.
extra Effekt hatte, abgesehen davon, dass sie eben so cool aussah. Denn sie sollte ein bisschen auch kaschieren, sozusagen, was da für Neuerungen dran sind. Ein paar Dinge können wir aber auf jeden Fall schon mal sagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch wirklich mal in Medias Res, Dave. Der McLaren. Ich glaube, es hat uns alle so ein bisschen überrascht. Ne? Plötzlich irgendwie steht auf Instagram und auf den Social-Media-Kanälen so, oh, jetzt kommt was und dann kam was und dann war das Auto da.
Das haben sie letztes Jahr auch schon so gemacht. Also das stimmt, die haben sich dann wirklich mehr oder weniger vorgedrängelt und haben noch vor allen anderen dann plötzlich so durch die Hintertür was präsentiert, was gezeigt. Finde ich irgendwie sympathisch. Ist gut zu sehen, dass sie schon was haben und zwar direkt dann gleich auf einem solchen Niveau, dass sie es dann auf die Strecke bringen können. Und das weitgehend neue Auto ist dann schon richtig unterwegs gewesen.
Yes, yes. Auch in Silverstone, bei natürlich traditionell zu der Jahreszeit kalt, nassen Bedingungen. Das hat uns jetzt alle nicht gewundert. Ja, habe ich schon gesagt. Also einer der Gründe, warum das so früh stattgefunden hat, war sicherlich eben, dass man zwei Filmtage im Jahr hat. Aber natürlich das Wichtigere, man hat so ein bisschen Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen vor dem Riesen-Event, ohne zu viel vorwegzunehmen. Das ist natürlich auch ein Bonus, den man auf jeden Fall gerne mitnimmt. Und es gab natürlich dann auch so einen Testlauf, so einen kleinen, wo man dann sehen kann, okay, vielleicht gibt es ja das ein oder andere Riesenproblem, möglicherweise, man weiß es ja nicht, weil die ganze Entwicklung, die findet ja nur im Simulator und im Windkanal statt. Und dann ist sozusagen die Wahrheit auf der Strecke. Und vor allem natürlich beim Saisonauftakt dann in Melbourne in Australien Mitte März. Aber natürlich ganz grobe Schnitzer, die könnte man dann im schlimmsten Fall jetzt schon sehen und dann macht es natürlich Sinn.
War dann übrigens bei der Williams-Präsentation ziemlich cool, da kommen wir später sicher noch drauf zu sprechen, da hat Jenson Button, der auch vor Ort war, ein paar coole Sachen gesagt, aber wie gesagt, das kommt später in der Episode, da sprechen wir mal drüber.
Genau. Ja, schauen wir mal, also McLaren, die Ausgangsposition ist ja klar. 666 Punkte haben sie geholt letzte Saison.
Das hast du dir gemerkt. Sehr gut.
Konstrukteursweltmeister geworden. Ja, die Zahl, die kann man sich tatsächlich merken. Und natürlich wollen sie jetzt noch mehr. Die wollen natürlich den Konstrukteurstitel verteidigen. Und Oscar Piastri hat ganz klar und offensiv gesagt, ich will Weltmeister werden. Lando Norris hat es durch die Blume auch gesagt. Er hat gesagt, am Anfang der letzten Saison war ich nicht gut genug. Dieses Jahr soll es anders laufen. Mhm. Wir gehen auch gleich nochmal auf ein paar interessante Aussagen von den beiden ein, denn die haben sich in der Winterpause wirklich sehr, sehr sorgfältig vorbereitet, auch was Training, Mindset angeht und so. Aber euch interessiert jetzt natürlich, was haben wir zum Auto zu sagen. Also, wir erinnern uns, 2024, der McLaren war erstmal ein paar Rennen deutlich hinter dem Red Bull, wie alle. Da war auch noch die Designlegende Adrian Newey bei Red Bull und das Team war unschlagbar vermeintlich. Und dann hat es aber tatsächlich bis Miami gedauert, bis dann, ich glaube, es war 6. Rennen, bis dann McLaren dann so ein bisschen an sich herangerobbt hatte. Zu dem Zeitpunkt war Newey auch noch an Bord. Also das haben sie sozusagen aus eigener Kraft geschafft. Aber sie hatten sozusagen zum Saisonstart kein konkurrenzfähiges Auto. Das soll sich jetzt natürlich ändern, logischerweise. Und dafür hat man einiges zurechtgezupft sozusagen. Es ist auch ein Ding, was übrigens, bevor wir aufs Auto jetzt gleich eingehen, McLaren in die Karte spielen könnte, ist, dass Melbourne klassischerweise eine Strecke ist, die dem Team auch ganz gut liegt. Letzte Saison war es ja Bahrain, die erste Strecke. Und ja, der MCN 39 heißt der Dave. 90% der Teile, habe ich jetzt mal gehört, aber zumindest Teamchef Andreas Stella hat gesagt, alle fundamentalen Teile werden oder wurden neu entwickelt. Das heißt, es ist keine Evolution, sondern ja, Revolution ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber man hat schon wirklich viel Energie reingesteckt 2025 jetzt, damit man sicherstellt, dass das jetzt wirklich auch wieder ein Weltmeister-Auto wird.
Ja, da haben wir ja schon in den letzten Wochen viel gehört. Also grundsätzlich wird natürlich viel getönt in der Preseason, ja, und alle sind sehr optimistisch, ganz grundsätzlich. Wie du gerade schon erwähnt hast, Andreas Stella hat schon angekündigt, dass sie da auch keinen Stein auf dem anderen lassen wollen. Das glaubt man oder glaubt man halt nicht, aber sie haben jetzt tatsächlich bewiesen, dass das neue Auto, der NCL 39, signifikant anders aussieht tatsächlich. Was wir noch nicht gesehen haben, und das kommt sicher dann spätestens beim Test, neue Frontflügel, neue Heckflügel, das war noch nicht drauf, das waren die alten Spezifikationen vom Vorjahr. Könnte auch mit einer neuen Nase dann daherkommen, das ist noch spekulativ, aber ich denke, im Grunde, im Kern haben wir die Aufhängung vor allem und das Chassis schon in der Form gesehen, wie sie zumindest dann in die Saison gehen wollen. Und da fallen natürlich einige Dinge auf. Gleich vorne die neue Radaufhängung. Sie haben vorne, wenn mich alles täuscht, eine Pull-Rod-Lösung gewählt. Und die ist jetzt noch aggressiver ausgefallen als letztes Jahr ohnehin schon. Die Querstrebe, die sozusagen am ehesten im Wind liegt und den Luftfluss stört. Die ist jetzt noch ein bisschen weiter nach unten gewandert. Sie neigt sich jetzt noch mehr an die Querstreben, die dann ohnehin schon da sind, um das Rad festzuhalten, die Aufhängung sozusagen. Somit entsteht ein relativ großes Loch zwischen dem ganzen Gestrüpp da vorne in der Aufhängung. Das heißt, die Seitenkästen, die übrigens auch neu sind, da kommen wir gleich dazu, die sollten dadurch optimaler angeströmt werden. Da sollte mehr Luft durchkommen, mehr ruhige Luft, die ohne Unterbrechungen dann sozusagen Richtung Seitenkasten fließen kann. Das ist aerodynamisch sehr günstig. Das ist auch sehr günstig für die Kühlung. Wichtig. Das zweite Detail, was aufgefallen ist, auf jeden Fall, ist die Airbox. Über dem Piloten, über dem Helm, dieser Lufteinlass da oben, der ist beim NCL 39 größer zum einen und anders geformt. Der ist jetzt richtig oval, also wenn man sich das so vorstellt. War vorher noch ein bisschen kantiger, ein bisschen kleiner, ein bisschen dreieckiger, würde ich jetzt fast sagen. Jetzt ist er relativ groß und relativ oval. Relativ ähnlich, wie wir es dann bei Mercedes auch gesehen haben letztes Jahr. Könnte natürlich eine Parallele sein, dass das Aggregat natürlich, die Power Unit, auch von Mercedes stammt bei McLaren. Inklusive aller Details, die da noch dranhängen. Vielleicht haben sie dann eine ähnliche Lösung gewählt wie das Werksteam, um den Motor mit ausreichend Kühlluft zu versorgen. Die Seitenkästen habe ich schon erwähnt, die sind jetzt auch deutlich anders. Es bleibt grundsätzlich bei diesem Überbiss-Design, was Red Bull letztes Jahr etabliert hat, wo dann die meisten Teams gefolgt sind im Laufe des Jahres tatsächlich. Das heißt, wir haben hier oben direkt neben dem Cockpit so eine Lippe und dann drunter spielt sich dann der ganze Spaß ab, die Kühlöffnungen, die waren letztes Jahr noch sehr horizontal bei McLaren, wie bei den allermeisten anderen Teams auch. Red Bull hatte letztes Jahr diesen super, super schmalen vertikalen Schlitz, parallel zum Monocoque sozusagen. Und auf so eine Mischlösung hat sich jetzt McLaren eingelassen. Die Lufteinlässe im Seitenkasten sind jetzt gewissermaßen P-förmig, also im weitesten Sinne auch vertikal, sind aber nicht ausschließlich vertikal, sondern haben nach oben hin noch eine kleine Öffnung, nach links und rechts in die horizontale Dimension. Sieht auf jeden Fall schick aus, wenn da genug Luft durchkommt. Und das könnte im Zusammenspiel mit der neuen Aufhängung durchaus der Fall sein. Dann ist das natürlich auch effizienter. Man kriegt dann auf jeden Fall, man kann, und ich habe auch den Eindruck, dass die Seitenkästen schmäler geworden sind. Ne? Man kann die dann einfach schmaler designen. Das heißt, man kann den Luftfluss um die Seitenkästen Richtung zum Diffusor hinten noch mehr optimieren. Das ist ja eigentlich das ganze Spiel. Es wird immer fleißig optimiert und weiter optimiert und noch mehr optimiert. Das ist die Formel 1. Aber so ist das Spiel, ja. Jeder probiert einfach, was geht. Auch hinten entlang der Motorabdeckung hat man gesehen, diese Kanonenrohre, die ja auch letztes Jahr im Prinzip alle Teams hatten, die sind ein bisschen anders geformt dieses Jahr. Die sind ein bisschen kleiner, nicht ganz so wuchtig. Die sind auch kürzer. Das heißt, der Luftfluss oben drüber über die Seitenkästen könnte jetzt auch ruhiger sein. Und es könnte sein, dass natürlich dadurch, dass die Seitenkästen nach hinten dann früher abfallen, dass auch dadurch mehr Luft auf den Diffusor, aufs Diffusordach kommt, was natürlich im Heck für mehr Antrieb sorgt. Schönes Ding auf jeden Fall. Muss man sehen, ob das aerodynamische Konzept aufgeht. Ob die Weiterentwicklung oder die kleine Revolution, kann man ja vielleicht schon sagen, auch wirklich genug Zeit und Performance bringt, um sich noch mehr Vorsprung vor allen anderen irgendwie zu ergaunern. Das wollen die McLaren-Ingenieure und Piloten natürlich. Du hast es schon angesprochen, der Konstrukteurstitel soll definitiv verteidigt werden und beide Piloten melden natürlich auch Ansprüche auf die Fahrer-WM an. Ja. Mal gucken. Was das langfristig bedeutet, Sebastian, kannst du dir erzählen? Ich habe jetzt ganz viel gequatscht.
Ja, also was wir auch schon mal sagen können, was McLaren sozusagen durchsickern hat lassen, ist, man möchte sehr gezielte Updates über die Saison verteilt einbringen. Also da sehr sorgfältig entwickeln und nicht irgendwie so ruckartig, damit man halt was hat. So größtes Update aller Zeiten mäßig, ich erinnere da an Haas. Das vorletzte Saison, das ist ziemlich in die Hose gegangen, sondern da wirklich, wie man es von ihnen eigentlich auch gewohnt ist jetzt in der letzten Zeit, da sehr behutsam nach vorne gehen und erst, wenn man sich wirklich sicher ist, vermeintlich dann eben den Schritt wagen. Damit sind sie ja vergangene Saison gut gefahren.
Genau, sie sind sehr gut gefahren damit, sie können das. Also sie haben in diesem, Regelzyklus bewiesen, dass sie Upgrades durchaus können, beherrschen. Aber das impliziert auch, dass sie Upgrades machen wollen. Also dass die, dass der Fokus und die ganze Arbeitskraft noch nicht auf dem nächsten Reglement liegt, sondern dass sie durchaus auch für 25 Neues im Köcher haben. Ne?
Ja, und da werden wir dann auch, wenn wir gleich bei Williams sind, darauf zu sprechen kommen, denn die sehen das ein bisschen anders. Die spannen sich nämlich viel für 26 noch auf. Mhm. Da kommen wir aber dann eigentlich auch gleich dazu. Ja. Also jetzt lass uns nochmal springen zu den Statements der Beteiligten. Die Wischiwaschi-Sachen, die lassen wir jetzt mal weg. Also
Zac viel Brown, Optimismus, der McLaren, den werdet ihr überall hören.
Genau, der hat gesagt, wir haben Fortschritte gemacht, wir werden erst noch Zahlen wissen, wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Und Andreas Teller hat gesagt, wir werden alles tun, um das Jahresziel zu erreichen. Blablub, okay, kann man sich schenken. Was aber vielleicht interessanter ist, was Norris und Piastri gesagt haben. Norris rechnet damit, dass eben diese Saison 25 wettbewerbsintensiver denn je wird. Wir haben viel zu tun, sagt er, um unseren Konstrukteurstitel zu verteidigen und auch um die Fahrer-WM zu kämpfen. Und dann, wie man es von ihm kennt, ist er auch selbstkritisch und sagt, ich habe mich intensiv auf die kommende Saison vorbereitet und die Stimmung ist positiv, aber fokussiert. Und ja, er hat auch ein bisschen Worte verloren über die Zeit jetzt zwischen den Saisons und er hat gesagt, ich liebe es manchmal nicht an die Formel 1 zu denken, nach Hause zu kommen, meine Freunde zu sehen, allein zu sein, einfach andere Dinge in meinem Leben zu tun, als nur zu fahren. Das ist notwendig und ich bin sicher, dass jeder dasselbe sagen würde. Aber er hat dann auch gleich hinzugefügt, er hat sein Trainingsprogramm weiter verfeinert und hat auch dann eben versucht, in dem Sinne, auch wenn er nicht fahren musste, die rennfreie Zeit optimal zu nutzen. Er hat gesagt, ich habe viele verschiedene Dinge in vielen verschiedenen Ländern gemacht, nur um sicherzustellen, dass ich in jeder Hinsicht besser vorbereitet bin als im letzten Jahr. Und Oscar Piastri, der hat es ähnlich gemacht. Er hat sogar einen neuen Trainer angeheuert und hat gesagt, wir haben einige Zeit damit verbracht, uns kennenzulernen und an unsere unterschiedlichen Arbeits- und Trainingsweisen anzupassen. Klar, wenn man mit einem neuen Teammitglied arbeitet, das muss ich erstmal einpendeln. Und er hat aber auch gesagt, es war ziemlich spannend, einige neue Dinge auszuprobieren. Ansonsten geht es einfach darum, mein allgemeines Fitnessniveau zu verbessern, meine Muskelkraft zu erhalten und meinen Nacken bestmöglich vorzubereiten. Also die Standardsachen, aber ich denke mal, ein Trainerwechsel heißt auch, ja, er sieht da Potenzial nach oben. Wir wissen es ja zum Beispiel von Yuki Tsunoda, der hat auch, gut, vielleicht ein bisschen Sonderfall, weil er jetzt nicht der kräftigste von allen ist, aber inzwischen ist das ein ziemlicher Kraftwürfel tatsächlich und der hat ja wirklich an seinem Fitnessniveau, wenn man Helmut Marko Glauben schenken kann, sehr, sehr stark gearbeitet, auch einen Mentalcoach angeheuert, dass er eben nicht mehr diese Wutausbrüche hat und einfach produktiver ist und das ist einfach das, was dann die Spreu vom Weizen trennt. Ne? Auch so ein Lewis Hamilton ist ja auch nicht von ungefähr, dass der mit einer Angela Cullen dann wirklich einen wichtigen Baustein des Erfolgs jetzt auch sich wieder zur Ferrari holt. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen, weil der Fahrer ist natürlich auch irgendwie eine Ressource im ganzen Paket, das dann das Auto ergänzt sozusagen. Und der muss natürlich genauso schauen, dass er das Maximum aus sich rausholt. Und das sind dann halt nicht Getriebeteile oder so, sondern halt der Kopf und dann halt eben die allgemeine Fitness. Da gibt es halt auch viel zu tun. Ja, und dann würde ich sagen, da springen wir mal zum Williams FW47, Entschuldigung. Und da ist das Motto Evolution statt Revolution. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das hat James Vowles, der Teamchef, selber gesagt. Und der stand ja extrem im Mittelpunkt. Manche von euch wird es vielleicht ein bisschen genervt haben, kann ich auch voll und ganz verstehen. Denn ein Großteil der Teampräsentation oder der Präsentation des neuen Autos, das war im Prinzip Sponsorenpräsentation. James Vowles wurde hervorgehoben als Teamchef. Und dann wurde auch noch ein bisschen gefahren. Aber es hat alles sich so ein bisschen gezogen und es war vielleicht nicht so das, was man als ja, purer Racing-Fan sich vielleicht von so einer Präsentation erhofft.
Ja,
ja, aber es gehört halt dazu. Und Dave, es ist auch was, was wir jetzt mal in komprimierter Form wirklich besprechen müssen, denn da waren wirklich einige spannende Dinge dabei. Allen voran der besagte Hauptsponsor, Atlassian. Das ist tatsächlich der größte Sponsor in der 48-jährigen Geschichte des Teams. Das ist also auch aller Ehren wert, denn die waren ja mal Top-Team. Und klar, Inflation und so weiter, je nachdem, wie man es eben bewerten will. Was ist denn jetzt wirklich der größte Sponsorendeal? Aber das ist ja im schlechtesten, an schlechten Tagen ein Hinterbanker-Team, an wirklich guten Tagen eins, das man in die Punkte fahren kann. Mit Recht auch, aber dann so einen großen Deal an Land zu ziehen, das ist sicherlich nicht schlecht. Und Atlassian ist eine Softwarefirma und die werden nicht nur Geld reinbringen, viele, viele Millionen, sondern die werden auch ihre eigene Software dazu nutzen, um die Teaminfrastruktur weiterzuentwickeln und die internen Prozesse zu modernisieren und zu optimieren. James Vowles, der Teamchef, hat auch gesagt, dass das eben einer der bedeutendsten Deals für, das hat er wirklich dick aufgetragen, Formel 1 und auch im gesamten Sport ist. Also da weiß ich nicht, ob er sich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnt, aber James Vowles ist eigentlich schon jemand, der realistisch bleibt. Also wir werden sehen, wie weit Williams dadurch nach vorne gehievt wird. Das werden die nächsten 1, 2, 3 Jahre wahrscheinlich erst zeigen. Aber anscheinend hat man da wirklich einen sehr, sehr wichtigen Baustein gelegt, um Williams wieder, und das ist ja das erklärte Ziel, ganz nach vorne zu bringen und um Siege und ultimativ natürlich dann auch um Weltmeisterschaften fahren zu können. Spannende Geschichte, Dave, und dann spiele ich jetzt den Ball mal wieder zu dir, denn das Thema James Vowles, das war auch was, was vielleicht manche so ein bisschen gestört haben könnte. Der wurde ziemlich stark in den Mittelpunkt gerückt und das kann aber auch Gründe haben, die strategischer Natur sind, denn man hat ja jetzt gerade einen großen Fokus auf vor allem Carlos Sainz, die Fahrerpaarung Sainz-Albon, wird ja schon Carbon genannt, also Carlos und Albon.
Carbono.
Carbon, ja. Also, was ist da deine Einschätzung? Ist das einfach so eine Art Personenkult, der jetzt da aufgebaut werden soll, oder hat es vielleicht auch noch andere Gründe?
Na, och, ich habe es jetzt als gar nicht so schlimm empfunden, ehrlich gesagt. Auch die Präsentation insgesamt, das gemeint, die war so, hat sich ein bisschen gezogen. Ja, wir haben ja danach ein bisschen geschrieben, also es war im Grunde genommen schon unspektakulär, sagen wir es mal. Aber ich finde einem, naja, Mittelfeldteam irgendwie gerecht und auch sympathischer. Es ging primär schon darum, dass das neue Auto, während die Präsentation läuft, während eben ein James Vowles interviewt wird und zu Recht natürlich auch wirklich einen vermeintlich sehr, sehr großen Sponsorendeal anpreist. Das ist ja auch gang und gäbe, das haben ja alle immer gemacht. Während eben diese Interviews liefen, wurde im Hintergrund in der Garage direkt nebenan das Auto zusammengebaut, mit dem Carlos Sainz dann auch gleich ja, die ersten Kilometer abspulen durfte. Das fand ich irgendwie schon sympathisch. Es war so heimelig, es war jetzt keine riesen künstliche Show mit irgendwie Einlagen und so. Es war einfach geerdet und mir war das grundsätzlich schon sympathisch. War jetzt eigentlich so unheimlich viel, worüber man hätte berichten können. Deswegen fanden wir es vielleicht ein bisschen underwhelming, aber insgesamt war es sehr solide, sehr gut und ich denke in einem Team wie Williams absolut angemessen. Ob da jetzt wirklich ein Personenkult um James Vowles entsteht, vermag ich jetzt auch nicht zu sagen. Er wurde ja interviewt. Was ihr bis auch alle gesehen habt, das könnt ihr uns natürlich gerne mal drunter kommentieren, wenn ihr es gesehen habt, wie ihr es denn empfunden habt. es wurde James Wouters interviewt und ihm wurden sehr, sehr knifflige Fragen gestellt. Ich weiß nicht, ob das im Vorfeld abgesprochen war oder ob er wirklich so ein Genie ist. Also da ging es plötzlich dann irgendwie um Quantencomputer und solche Geschichten. Und er hat, ohne lange zu überlegen, dann immer wirklich die richtige Antwort parat gehabt. Also war ein bisschen witzig. Es wurden aber genauso beide Piloten auch interviewt. Ja, unter anderem mit so sinnvollen Fragen wie, was sie denn voneinander denken. Pennt der andere denn im Pyjama oder eher ohne,
sag ich mal? Die wir natürlich alle wissen wollen.
Ja, das war gleich einfach eine humoristische Note, die sie da auch reinbringen wollten.
Klar.
Jensen Button hat er dann hinten raus auch einem Fan, der vorher ausgelost wurde, ein Valentinstagsgeschenk gebracht. So einen riesigen Teddy und einen Strauß Blumen, meine ich. Es war ja an Valentinstag die Präsentation. Also
genau.
Irgendwie ein bisschen weird, aber irgendwie auch sympathisch. Also das da fand ich gar nicht so problematisch. Dementsprechend denke ich auch, dass da jetzt kein Personenkult um James Wouters irgendwie geschaffen werden soll. Er stand natürlich als Teamchef ein bisschen im Mittelpunkt, hat halt ein paar Aussagen getroffen zum Sponsorendeal, generell zur Entwicklung des Teams, zur Entwicklung des Autos. Natürlich wurde er befragt zu seiner neuen Fahrerpaarung und so weiter. Ist aber völlig legitim, denke ich, ja. Ich finde es auch sympathisch, dass James Wouters als Teamchef, der alle Verantwortung trägt, auch diese ganzen Pressegeschichten selbst macht. Ja. Es gibt ja durchaus Teams, da ist das ein bisschen anders strukturiert. Da gibt es jemanden, den schickt man vor, um irgendwie lästige Pressearbeit zu machen. Und der Chef ist mehr im Hintergrund und zieht da die strategischen Fäden und gibt halt nur Interviews, wo es absolut nötig ist. Ich denke, James Wouters ist intern wie auch extern wirklich ein Kommunikator, der alle Fäden zusammenbringt und der sein Projekt, und ich finde, man spürt, es ist ein Herzensprojekt von ihm, er verkauft es auch entsprechend nach außen, ja, mit großer Leidenschaft, mit viel Optimismus, aber auch sehr realistisch. Er hat ja auch Dinge gesagt, die jetzt vielleicht kurzfristig noch nicht unbedingt alle Williams-Fans irgendwie jubeln lassen. Es wird halt dauern, es ist ein Prozess, aber die Weichen sind gestellt. Und ich denke, mit dem neuen Großsponsor Atlassian kann man jetzt auch die Tage endgültig ab ACTA legen, wo der neue Williams-Bolide in irgendwelchen Excel-Tabellen entworfen wurde. Das war ja auch so eines dieser haarsträubenden Details, die er mal verraten hat, als er dann zum Team gekommen ist, wie veraltet und verkrustet da die Strukturen wirklich sind. Schon haarsträubend. Ich denke, diese Zeiten lassen sie jetzt endgültig hinter sich und das finde ich sehr positiv.
Ja, und er ist natürlich jemand, der eine starke Medienpräsenz und Aura ausstrahlt und das ist natürlich auch nicht von ungefähr so in Szene gesetzt, denn er ist natürlich dann so ein bisschen das Aushängeschild, das auch Kontinuität vermittelt, denn so ein Carlos Sainz, wenn der jetzt ein Angebot bekommen sollte von dem Top-Team, wenn dann Sitz frei wird, ist vielleicht auch 2026 schon wieder weg, das wissen wir noch nicht genau. Wenn man aber halt sozusagen den Teamchef als Flaggschiff, sozusagen als Aushängeschild etabliert, dann hat das halt auch nochmal eine ganz andere Kontinuität, die nach außen wird. Und das ist auch für Sponsoren wichtig, für Medienpräsenz. Und das sieht man einfach, auch durch die guten Entscheidungen natürlich, vor allem durch die guten Entscheidungen, die Wouters bisher getroffen hat, dass da was zusammenwächst. Und wenn diese Story dann sozusagen immer stärkere Formen annimmt, dann kann sich da halt ein extremes Momentum aufbauen. Und ich glaube, jeder, der schon länger dabei ist und Williams aus den glorreichen Tagen kennt, der freut sich hoffentlich oder die freuen sich hoffentlich dann eben darauf, dass das vielleicht wieder zu alter Stärke zurückfinden kann.
Aber jetzt pass auf, genau in dem Zusammenhang musste ich jetzt nämlich gerade dran denken. Es hat ja gerade bei Williams ja durchaus Tradition, dass der Teamchef oder das Team größer ist als alle Fahrer, die sie hatten. Frank Williams und Patrick Head haben die Mannschaft ja jahrzehntelang sehr erfolgreich geführt und sie haben mehrfach sehr deutlich gemacht und demonstriert, dass sie wirklich einen Pups drauf geben, wer da in ihrem Auto sitzt. Sie wollen aber das beste Auto hinstellen und egal wer da drin sitzt, der kann Weltmeister werden. Und Williams ist, ich weiß nicht, so aus dem Kopf heraus, glaube ich, die Mannschaft, die meisten Weltmeister direkt gefeuert hat. Sie haben Damon Hill als amtierenden Weltmeister mal gefeuert und Gott, was war da noch? Nigel Mansell ist ja gegangen, Alain Prost hat seine Karriere dann beendet. Also es gab gerade in den 90ern da wirklich eine sehr, sehr tumultreiche Zeit auf jeden Fall bei Williams und da ging es hinter den Kulissen wirklich oft so her, weil natürlich dann auch die Ansprüche der Piloten gestiegen sind, so ey, ich bin jetzt Weltmeister, wo Geld, ne?
Ja.
Frank Williams gesagt so, ja, nee, dann, wenn du nicht dann für nicht, wenig Geld bei uns fahren willst, den besten Auto, dann kannst du gern woanders fahren. Alle Star-Piloten stehen Schlange, weil sie in unserem Auto sitzen wollen. So war es ja auch und gewissermaßen, denke ich, ist es eine Tradition, sollte James Wouters sich da dann wirklich zum großen Kontinuitätsbaustein innerhalb des Konstrukts zu entwickeln wollen.
Ja.
Fair enough.
Das beste Auto wird es wahrscheinlich 2025 nicht werden. Da können wir eigentlich schon fast Wetten drauf abschließen. Es ist ein Evolutionsmodell des Vorgängers und der Fokus liegt ganz klar, hat James Wallace auch gesagt, auf der 2026er-Ära. Da kommt der große Reglement-Umbruch und darauf will man sich konzentrieren. Man weiß aber schon ein bisschen, was sich geändert hat. So, also erstmal kann man festhalten, das Auto ist pünktlich fertig geworden. Das war letztes Jahr so ein bisschen Struggle. Es hat auch Gewichtsprobleme bekommen. letztes Jahr, dieses Mal ist man am Gewichtslimit, muss da nicht nachträglich noch was abschleifen sozusagen. Das ist schon mal nicht schlecht.
Da muss ich noch besser werden. Ich war letztes Jahr schon über dem Gewichtslimit und bin es immer noch.
Ja. Naja, vielleicht kein James Wallace, der dir dabei helfen kann, leider.
Ja.
Ja. Das ist was, mit dem du nicht struggles beim Kartfahren. Du bist nämlich sehr kurvenunempfindlich. Aber das Auto von Williams, das ist tatsächlich ziemlich windempfindlich und instabil in den Kurven gewesen im Vergleich zu vielen anderen Autos. Das hat auch Alex Albon gesagt. Und die ersten Tests, die deuten darauf hin, dass da eben eine Verbesserung definitiv stattgefunden hat. Wie groß die dann im Vergleich zur Konkurrenz ist, ob man dann die Lücke schließen kann, kleiner machen kann, ob sie sich weiter auftut, weil alle anderen einen größeren Sprung gemacht haben, werden wir dann eben spätestens in Melbourne sehen und in Folgerennen. Aber man kann zumindest sagen, dass insgesamt schon ein Schritt nach vorne gemacht worden ist. Ja. Die Frontpartie ist überarbeitet worden. Die Nase sieht jetzt ein bisschen mehr aus wie beim McLaren. Die Seitenkästen, die sind etwas konventioneller geworden im Vergleich zu anderen Teams. Diese sogenannte, viele nennen es ja Wasserrutsche, also praktisch dieser Abfall hinter dem Lufteinlass, der ist ja bei Williams relativ abrupt gewesen im Vergleich zu vielen anderen, der da so eher behutsam runtergegangen ist. Das ist jetzt auch so beim neuen Williams. Und dann musste man natürlich auch letztes Jahr so ein bisschen mehr Kompromisse eingehen aufgrund der Tatsache, dass natürlich viele Teile von Mercedes kommen. Es ist ja Williams Mercedes. 2024, also letzte Saison, hat man eben das Mercedes-Getriebe von 2023 benutzt und das hatte noch eine Pullrod-Aufhängung. Und jetzt für den FE 47, den neuen Williams, da wird man das 2025er Mercedes-Getriebe allem Vernehmen nach nutzen. Und deswegen ist man auf ein Push-Rod, also Push-Rod-Layout umgestiegen, das eben Mercedes schon 2024 vollzogen hatte. Die hatten nämlich Mercedes also vorne und hinten Push-Rods und Williams letzte Saison vorne Push-Rods, hinten Pull-Rods. Jetzt haben sie auch auf vorne und hinten Push-Rods. Also das ist wahrscheinlich eine wichtige Geschichte. Mit der Erfahrung, die Mercedes auch gemacht hat, eben mit dieser Konfiguration, sind sie ja dann im Laufe des Jahres wirklich ganz gut gefahren. Also natürlich nicht ganz vorne, aber wir sind sich besser zurechtgekommen als noch davor. Mhm. Sollte man eigentlich da auch einen Sprung nach vorne machen.
Mechanisch natürlich ein Kompromiss, aber man hat durch eine Push-Rod-Aufhängung hinten mehr Freiraum unten am Unterboden im Diffusorbereich, einfach mehr Platz, ja, ganz banal gesagt, da ist mehr Platz, in dem man gestalten kann, um die Luftströme zu optimieren. Ansonsten bei einer Pullrod-Aufhängung hängen die Querstreben eben innen nach unten, die kommen dann unten zusammen und entsprechend ist man da dann eingeschränkt. Das ist jetzt anders, könnte Vorteile bringen, sollte Vorteile bringen. Hoffen wir das Beste. Genau. Aber ansonsten, wenn ich ein Mini-Fazit raushauen darf,
gerne.
Der Williams war deutlich behutsamer entwickelt als der McLaren, über den wir gerade gesprochen haben. Aha. Da muss man wirklich von einer Evolution sprechen und auch sehr, sehr behutsam. Also die Entwicklungsschritte sind da eher gering. Die Hinterachse ist da schon fast das Größte, was auffällt. Ansonsten kleine Retuschen hier und da. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, ob das finale Modell war, mit dem sie in die Saison gehen. Aber wenn, dann sind die Veränderungen wirklich sehr, sehr überschaubar. Kann natürlich gut sein, dass sich am Unterboden viel getan hat. Da holt man ohnehin die meiste Performance in dieser Autogeneration. Ja. Aber wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehnen darf, würde ich sagen, die Schere jetzt zwischen McLaren und Williams dürfte weiter aufgegangen sein, sofern die neue Entwicklung bei McLaren auch wirklich genug Performance kann bringt. Sie haben sich auf jeden Fall mehr getraut.
Ja. Ja, und dann zum Abschluss vielleicht noch, also Unterboden ist natürlich ein Teil, den man jetzt nicht sehen konnte, aber der definitiv überarbeitet wurde, um den Abtrieb bei hohen Geschwindigkeiten zu verbessern und da eine bessere Balance hinzubekommen zwischen eben langsamen und schnellen Kurven. Da hatte der Williams tatsächlich relativ große Probleme mit Balanceproblemen und würde ich am Ende noch sagen, James Bowles hat tatsächlich auch so eine Art Kampfansage am Ende nochmal rausgehauen. Er hat gesagt, ihr werdet sehen, dass wir Fortschritte machen, aber was ich immer gesagt habe, ist, dass unser Fokus auf 26, 27, 28 liegt. Wir entwickeln bereits jetzt Elemente, die für diese Jahr von Bedeutung sein werden. Dieses Jahr werden enorme Infrastrukturveränderungen umgesetzt und dann geht er da noch ein bisschen drauf ein. Wir waren früher ein Team mit 700 Mitarbeitern, heute sind es über 1050 und wir sind noch nicht fertig. Es gibt viele weitere Entwicklungen, die in der Pipeline sind Das passiert aber alles im Hintergrund. Was ich sicherstellen möchte, ist, dass wir nicht nur kurzfristige Gewinne erzielen, die uns langfristig schaden, sondern unser Ziel ist es eben, ja, Meisterschaften zu kämpfen, sagt er ganz explizit. Und das wird eben noch etwas Zeit brauchen. Aber genau das ist unsere Investition. Da schließt ab mit den Worten, behaltet unseren Weg im Auge. Diese Saison sollte bereits ein vielversprechender Schritt sein. Und, sag ich jetzt, dementsprechend, liebe Williams-Fans, lasst uns mal im Sinne von dem Team hoffen, dass James Vowles da den richtigen Weg einschlägt, dass das dann auch sozusagen Früchte trägt, wenn er sozusagen das Team jetzt für 25 schon einige Komponenten entwickeln lässt, die im Vorgriff auf 26 dann erst so richtig den Durchbruch bringen sollen. Vielleicht steht ja da Williams dann 26 dann umso näher an den Top-Teams dran im Vergleich zu dieser Saison. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr glaubt, wo wird denn Williams diese Saison stehen? Hinter Bengals-Team, Mittelfeld, Best of the Rest oder vielleicht völlig überraschend dann doch irgendwie den einen oder anderen Sieg oder Podium einfahren können? Bin gespannt, was da eure Meinung ist.
Na, wir werden auf jeden Fall noch im Lauf der Preseason, also in den kommenden 2, 3, 4 Wochen, intensiv uns einige Dinge anschauen. Unter anderem werden wir sicher auch einschätzen, wie wir die Fahrerpaarungen sehen. Das ist gerade bei McLaren, bei Williams auch echt ein spannendes Thema, finde ich. Gehört jetzt aber nicht in diese Episode, da sprechen wir separat nochmal drüber. Und abschließend würde ich gerne sagen, ich fände es großartig, wenn sowohl McLaren als auch Williams vorne mitfahren würden. Schließlich war das das große Duell, als ich angefangen habe, die Formel jetzt zu schauen. So Anfang der 90er Jahre, da war Williams gerade hart am Aufkommen. Ne? Da kamen die Williams, wurden immer besser. Sie hatten einen gewissen Adrian Newey verpflichtet. Mit all den Konsequenzen, die das so mit sich gebracht hat damals. Im McLaren saß natürlich Senna und hat ja 2, 3 Weltmeisterschaften geholt damals, Ende der 80er, Anfang der 90er. 3, um genau zu sein. Ferrari war noch so ein bisschen mit im Game, aber McLaren-Williams war das große Duell auf jeden Fall. Hätte nichts dagegen, wenn das in den nächsten Jahren mal wieder soweit ist. Fände ich richtig cool. Jo, und wie gesagt, damit kommen wir mal zum Ende. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Auch wir haben einige Upgrades am Start für euch. Wir werden weiter richtig Gas geben hier und unseren Kanal weiter optimieren. Auch da machen wir keinen Halt und ja, Schauen mal, wie wir kommen damit. Bleibt bitte dran, gerne abonniert den Kanal, schaut wieder zu das nächste Mal, wenn es wieder heißt, wer Formel 1 ist mir gut, unser Motto. Bis denn. Tschüss, ciao.